Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und wie jeden Montag, Mittwoch und Freitag präsentiere ich Ihnen pünktlich um 8 Uhr das, was heute von Gesprächswert ist. Was sind die Schlagzeilen? Was sind die Meldungen des Tages? Und weil man sowas gerne bespricht, mache ich das nicht alleine, denn bei mir ist der weltgrößte News-Junkie, meine Frau, Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Hast du mich heute Morgen einigermaßen ordentlich wecken können, nachdem ich am Vatertag alleine mit einem Bollerwagen durch die Gegend gelaufen bin?
Ja, das ging sehr leicht. Ja.
Man muss sagen, ich glaube, 2020 ist auch das einzige Jahr, wo man mit einem Bollerwagen weniger schief angeguckt wird als mit einem Volkswagen. Aber da werden wir uns die weiteren Entwicklungen auch nochmal anschauen. Okay, wir kommen zu
die Schlagzeile des Tages.
Die Süddeutsche schreibt, Giffey hofft auf rasche Öffnung von Kitas und Schulen. Ja, Bundesfamilienministerin Franziska Giffey zieht angesichts neuer medizinischer Erkenntnisse zur womöglich sehr geringen Coronavirus-Verbreitung unter Kindern eine rasche Öffnung von Schulen und Kitas in Erwägung. Ja, aus Sicht des Kindeswohls wäre es das Beste, wenn alle Kinder so schnell wie möglich wieder wie gewohnt in ihre Kitas und Schulen gehen könnten. Und das ist ja momentan sowieso das ganz große Thema, neben ein paar anderen großen Themen. Wann werden bundesweit die Kitas und die Schulen wieder geöffnet? In Nordrhein-Westfalen, Riesenüberraschung, die sind schnell dran. Am 8. Juni sollen alle Kinder wieder in die Kitas zurückkehren können. Also so im eingeschränkten Regelbetrieb. Und Armin Laschet hat zu dem Thema sich in der Sendung ARD Extra geäußert und sagte dort, und wenn man sieht, dass inzwischen in Bayern Biergärten geöffnet haben, dann finde ich, haben auch die Kinder wieder Betreuung verdient. Das war natürlich von Laschet auch ein bisschen gedacht als Spitze gegen Markus Söder, so im Rennen um die Kanzlerkandidatur. Mhm. Ich glaube aber, zumindest wenn ich die Reaktionen so richtig nachverfolge, auch das ging wieder ein Stück weit nach hinten los, weil viele Leute gesagt haben, ja, du kannst Biergärten und Kitas nicht so wirklich vergleichen. Wie siehst du das?
Naja, auf der einen Seite schon irgendwie, wenn du davon ausgehst, dass betrunkene Menschen jetzt es auch nicht groß mit den Hygieneregeln halten würden.
Ja, aber die gehen ja nicht betrunken in den Biergarten rein. Das ist ja der Punkt.
Ja, und vor allem so ausgelassen sind die Leute jetzt eben auch nicht mehr. Das stimmt. Aber ich fand es auch interessant, dass Giffey das mit dem Kindeswohl so betont. Mhm. Weil ich glaube, am Ende des Tages bedeutet es einfach nur, wenn wir wollen, dass alle wieder zur Arbeit gehen, müssen wir die Kinder irgendwo unterkriegen.
Klar. Ja. Es ist ja grundsätzlich, das muss man ja immer ganz klar sagen, es ist ja grundsätzlich auch nicht falsch, sich zu wünschen, dass Kinder zurück in die Schulen, aber halt eben auch in die Kitas dürfen. Weil auch ein Kindergarten ist ja mehr als nur das Erzielen von Lernerfolgen, sondern es hat ja eine ganz klare soziologische Komponente. Kinder müssen unter Kindern sein, sie müssen dort auch in einer Gemeinschaft funktionieren und sollen das auch. Und sie brauchen auch andere Kinder, um auch in irgendeiner Form auch zu wachsen. Das ist ja alles richtig, aber halt eben den Infektionsschutz, auch was Kinder als, sagen wir mal, Superspreader angeht, in irgendeiner Art und Weise zu gewährleisten, das ist halt eben nicht so leicht. Und deswegen sind Biergärten und Kindergärten halt eben nicht zu vergleichen. Sonst könnte ich meine Kinder ja demnächst auch mit in den Megapark auf Malle nehmen, wenn es da irgendwie entsprechende Reisebeschränkungen. Beziehungsweise, ich habe ja jetzt gehört, du hast mir gerade gesagt, Susis Showbar auf der Reeperbahn öffnet auch wieder. Das wäre doch eigentlich auch eine tolle Idee, oder? Du hast eine Tänzerin, die jetzt, wie sagtest du, stehen die da wirklich mit Mundschutz? Was hast du gelesen?
Ja, die Stripperinnen bringen den Gästen, die natürlich auch Mundschutz tragen müssen, ja, selbst mit Mundschutz die Getränke hin.
Ach, das ist ja witzig. Sexy. Aber stell dir doch mal eine Situation vor, die Susi Showbar öffnet wieder und du kommst da einfach rein, steckst dann irgendwie der Tänzerin 100 Euro in den Slip und sagst, hör mal, kümmerst du dich vielleicht für die nächsten 4 Stunden um den kleinen Justin? So in diesem, in Separé, wo man sonst für einen Lapdance gegangen bist, gehst du einfach rein mit dem kleinen Quentin und sagst dann der Tänzerin, hör mal, du hast jetzt 200 Euro, pass mal 4 Stunden hier im Separé, hast du noch ein 800-teiliges Puzzle und ich bin in 5 Stunden wieder zurück. Tschüss. Es ist interessant, es gibt ja jetzt auch diverse Vereinigungen. Also zum Beispiel gibt es ja eine Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, der Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie, der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, Pipapo. Also eine Vereinigung von Menschen, die ihrerseits sich auch dafür stark machen, dass Kitas wieder öffnen. Und Christian Drosten hat in einem Tweet etwas geschrieben, was ich bemerkenswert finde. Und zwar schrieb Christian Drosten via Twitter eine starke Meinung. 10 Autoren fordern nach eigener Interpretation des Wissensstands die sofortige und uneingeschränkte Öffnung von Kitas, Kindergärten und Schulen. Und da muss ich sagen, großer Respekt vor Christian Drosten. Ja, wie kunstvoll er es umgangen ist, einfach nur zu schreiben, gute Reise, ihr Trottel.
Ja, ja, er lernt dazu, ja. Mit den Medien umzugehen. Also das Mimimi am Anfang und ihr seid alle so unsachlich und fies, dreht sich jetzt in Angriff,
ja.
Also im positiven Sinne.
Er versteht langsam, wie Medien funktionieren und dass when they go low, we go high. Er merkt langsam, dass das auf Twitter und Co. nicht gewünscht ist. Die Titel seines Podcasts haben sich ja auch verändert. Also früher war der Titel des Podcasts so, warum Husten ein Anzeichen sein kann. Jetzt die letzte oder vorletzte Folge hieß dann schon, der Tanz mit dem Tiger. Also er lernt dazu. Ach, wie schön.
Blattgold.
Der Spiegel schreibt, hinter der Verschwörung. Beim Thema Corona haben Verschwörungstheorien in den sozialen Netzwerken Hochkonjunktur. Woran liegt das? Wie wichtig sind die Plattformen und wie viele Menschen glauben wirklich daran? Die wichtigsten Antworten. Ja, der Spiegel hat ja in den letzten Tagen und Wochen für sich persönlich ja auch ein Mittel gefunden, zwar nicht gegen Corona, aber immerhin gegen die eigene Bedeutungslosigkeit. Und hat festgestellt, dass Verschwörungstheoretiker einfach Menschen interessieren. Also nicht nur, dass Verschwörungstheoretiker Leute interessieren im Sinne von Sinnsuche und als alternative Experten, sondern einfach als Unterhaltung. Und das merkt man ja daran. Also Verschwörungstheoretiker wie Ken Jebsen, aber vielmehr noch Attila Hildmann, werden ja auch in den sozialen Netzwerken verbreitet und geteilt im Sinne von, guck mal, wie dämlich. Also Menschen, die sich zu fein sind, Inhalte von Bauer sucht Frau und Schwiegertochter gesucht, in sozialen Netzwerken wie Twitter zu teilen, sind sich nicht zu doof, Inhalte von Attila Hildmanns Telegram-Gruppe zu verbreiten, weil das momentan noch so, ja, so Common Sense ist, dass man das machen kann. Weil das ja irgendwie auch immer impliziert, dass man sagt, Leute, wir wollen ja hier auch ein bisschen vor den Gefahren von Verschwörungstheoretikern warnen. Am Ende muss man zugeben, häufig dient es eigentlich auch so ein bisschen der Belustigung der eigenen Peer Group. Und manchmal ist es tatsächlich schwierig, wenn man zum Beispiel sieht, dass der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, der offensichtlich ein großes Bedürfnis hat, auf Menschen zuzugehen, sich jetzt zuletzt auch mit Leuten getroffen hat in Pirna. Und dann gab es eine Szene, dass Kretschmer immerhin mit Mundschutz, das war auch nicht immer so, gegenübergetreten ist Menschen, die dann auch explizit einen Aluhut auf dem Kopf hatten. Das trägt dann dieser Mensch mittlerweile ja eher so ironisch distanziert, weil er ja auch weiß, dass Aluhut sinnbildlich steht für Verschwörungstheoretiker und ist ja auch schon eine Art Protesthaltung. Am Ende ist es aber immer noch Küchenfolie um den Kopf gewickelt und du siehst ja mittlerweile aus wie so ein Dürüm-Döner. Wie gehen wir denn mit diesen Sinnsuchaggressoren um? Ist das ein Mittel, damit umzugehen?
Also ignorieren würde ich sie jetzt nicht. Auf der anderen Seite, du hast gerade gesagt, Common Sense. Und da fehlt es den Leuten irgendwie an Common Sense. Und ich würde da wirklich auch in der Gruppe der Verschwörungstheoretiker Unterschiede machen. Mhm. Bei einem Attila Hildmann, das ist für mich echt eine Psychose.
Ja,
also da,
für mich auch.
Ich schaue mir die Videos an und denke mir, wow, irgendjemand sollte sich um den kümmern. Das geht nicht gut aus. Und bei einem Jebsen, wie wir ja letztens schon festgestellt haben, der dann die Bühne verlässt und dann doch eine Maske trägt, da habe ich immer so richtig das Gefühl, boah, es ist so ein abgewichster Typ, der damit Profit machen will.
Ja, ja, für mich ist es auch wirklich eher ein Schauspieler. Und was ich nur merke, ist tatsächlich, dass selbst auch in meinem erweiterten Bekanntenkreis auch intelligenzbegabte Menschen anfangen, sich den Theorien eines Ken Jebsen zuzuwenden. Da sind aber nicht selten auch Menschen, die von der Corona-Pandemie auch explizit wirtschaftlich bedroht sind. Und deswegen glaube ich, dass es auch wichtig ist, dass wir uns wirklich alle darauf verständigen, dass diese Pandemie ein wirklich absoluter Ausnahmezustand ist. Und wir müssen das wirklich als etwas begreifen, irgendwo zwischen Pubertät und Wechseljahren. Deswegen müssen wir, glaube ich, wirklich diese teilweise erschreckende Wesensveränderung und diese komischen Gedanken, wir müssen darauf blicken, ja, wie auf Pubertät oder Wechseljahre, sonst werden wir am Ende sehr viele liebe Menschen in unserem Umfeld schlicht verloren haben, wenn wir so absolutistisch die alle ablehnen.
Aber das Problem dabei ist ja wie mit dieser Klimadebatte, wenn du noch nicht mal einen gemeinsamen Nenner hast, ja, wie es besteht ein Virus, wenn du noch nicht mal auf diesen gemeinsamen Nenner kommen kannst, wie willst du dann eine Konversation führen? Also das finde ich sehr schwierig an der Sache.
Ja, ich fürchte, dieses Thema wird uns noch in den nächsten Wochen häufiger begegnen. Das Einzige, was mir wirklich aufgefallen ist, das gilt für Verschwörungstheoretiker fast genauso wie für Twitter und soziale Netzwerke. Dummheit, so scheint es, hat auf dem Lautstärkeregler den alleinigen Zugang zu Stufe 11. Aber naja.
Das hat mich überrascht.
Der Fokus schreibt, endlich dürfen wir den auch mal zitieren, Warnung des Roten Kreuzes, eine neue Superzecke breitet sich in Deutschland aus. Also bringst du sagen, super geile Zeck. Aufgrund des warmen Winters gibt es Zecken mehr denn je, das ist ja völlig klar. Und es gibt die sogenannten Hyaloma-Zecken und die stammen aus den Trocken- und Halbtrockengebieten von Afrika, Asien und Südeuropa und die sind mit bis zu 2 Zentimeter Länge wesentlich größer als die normalen Zecken, haben auffällig gestreifte Beine. Das ist dann so, also wenn du demnächst beim Nachbarn nicht mehr weißt, irgendwie führt er jetzt gerade irgendwie ein Chihuahua aus oder ist es einfach eine sehr große Zecke, dann kommt die vielleicht genau von daher und man denkt auch nach Killerhornissen, was denn bitte noch in diesem Sommer, oder?
Giant Murder Hornets. Ich will dich dran erinnern, diese Marketing, dieses Branding dieser tödlichen Viecher, es ist echt gruselig und wie heißt es? Borreliose?
Borreliose, ja, ja.
Lyme Disease? Ja. Und Hirnhautentzündung. Good night and good luck.
Also wir werden in diesem Fall eine hohe Dunkelziffer haben, weil viele nicht mehr zugeben werden, dass sie einen Zeckenbiss haben, weil das ja immer auch bedeutet, sie sind draußen gewesen. Und du weißt, stay at home. Wir kommen von der Hirnhautentzündung zu einem Thema, das perfekt dazu passt, in der Rubrik
Papala Paparazzi.
Gestern war das große Finale von Germany's Next Topmodel und gewonnen hat Jackie. Ja, das ist eine weitere junge Dame, die eigentlich in den nächsten Monaten nur noch dadurch Schlagzeilen machen wird, dass sie irgendwann unter einem gewissen Getöse den Vertrag mit der Agentur von Günther Klum auflösen wird. Ja, das Topmodel-Finale gestern war besonders, weil sonst war das ja immer in der Kölner Arena und im letzten Jahr, wir erinnern uns an das entgeisterte Gesicht von Tommy Gottschalk, der auch dabei war und geguckt hat, als wäre ihm gerade frisch die Hütte in Malibu abgebrannt.
War das letztes Jahr?
Das war letztes Jahr, ja, ja.
Oh, kommt mir wie vor 10 Jahren vor.
Ja, ja, ihm auch, weil er es gut verdrängt hat. Und Heidi Klum war auf einem Screen einfach nur dabei. Das heißt, sie hatte noch nicht mal mehr die Notwendigkeit gesehen, persönlich einzufliegen. Sie war dann in so einem Koffer. Es war auch irgendwie speziell.
Ja. Was war das für eine Kindersendung? Siebenstein mit so einem Raben und.
Sie war wie der alte Koffer bei Siebenstein.
Vor allem mit Zeitverschiebung. Ich habe echt immer auf die Uhr geschaut und dachte mir so, bei ihr ist jetzt 13 Uhr, sie hat jetzt Hunger und pfeift sich gleich so eine Pokéball rein und muss das hier schnell noch abwickeln alles.
Ein Burger, sie hat doch sonst immer medienwirksam in den Burger gebissen, um zu zeigen, ich bin eine von euch.
Aber wie fandest du diesen Konservenapplaus?
Ja, das fand ich ganz absurd. Also Konservenapplaus wird ja auch in manchen Shows wirklich sinnstiftend eingesetzt, wie bei Late Night Berlin zum Beispiel. Bei dem Topmodel-Finale war es, also zynischer ging es gar nicht mehr, weil der Applaus und die Lacher immer dann eingespielt wurden in Momenten, wo es einfach gar nicht gepasst hat. Das hat aber insofern auch die ganze Sendung gut wiedergespiegelt, weil der Applaus und die Lacher völlig abgekoppelt von den tatsächlichen Emotionen vor Ort waren, woran du auch merkst, derjenige, der da irgendwelche Emotionen einspielt, empfindet nichts für das eigentliche Geschehen dort. Insofern hat derjenige, der an den Knöpfen war, sich auch nicht maßgeblich unterschieden von Heidi Klum selbst zum Beispiel. Also es war absolut antiseptisch und auch Heidi Klum da an dem Screen, du hast mir ja erzählt, in Singapur wurde die erste Todesstrafe via Zoom-Konferenz ausgesprochen.
Ja, für einen Drogenschmuggler.
So, ja. Ja, und so ähnlich fühlt es sich da auch an. Das war eigentlich alles nur noch getoppt von dem Auftritt von Philipp Plein, der auch die Fähigkeit hat, eigentlich jedes Fernsehstudio, jeden Ort binnen weniger Sekunden in eine Eisdiele zu verwandeln, um die er dann einfach als Show-Off herumfährt. Also Philipp Plein hat innerhalb dieser Pro-7-Woche auch wirklich für einige Furore gesorgt, wie ich festgestellt habe.
Ist er mit dem Cadillac wirklich reingerufen?
Irgendwie sowas.
Habe ich das richtig gesehen?
Ja, ja, irgendwie sowas. Er ist ja die pure, ungefilterte Eisdielen-Poserei.
Er ist einfach Lord Douchebag. Das ist wirklich schlimm.
Ja, aber diese schamlose zur Schaustellung von Reichtum, das kennt man in Deutschland in der Form eigentlich nie. Und wenn, dann nur aus der Bundesliga. Aber da halt eben auch nur in Kombination mit Spitzenleistung auf dem Fußballfeld.
Ja.
Aber halt eben nicht einfach ohne. Also er trägt die Kleidung von Profifußballern, allerdings ohne die Leistung auf dem Feld von Profifußballern. Und nur, dass er diese geschmacklose Kleidung entworfen hat, das bevollmächtigt ihn noch nicht, zumindest für die meisten Zuschauer, sich so zu verhalten. Er ist im Grunde genommen der Dieter Bohlen der Modeindustrie.
Und zu einer Zeit mit Reichtum zu prahlen, wo einfach jedes Land in einer Wirtschaftskrise ist.
Oh Gott, ja, stimmt.
Ist auch wirklich, wirklich feel the room, buddy.
Ja. Das ist richtig. Also wir halten fest, wie verhaltensauffällig musst du sein, wenn du selbst beim Germany's Next Topmodel-Finale noch unangenehm auffällst. Naja.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Corona-Angst zerstört unser Gesundheitssystem. Leere Wartezimmer. Krebs wird zu spät erkannt. Ärzte in Existenznot.
Du siehst, die Bild kann nicht loslassen. Sie sind immer noch an dem Punkt, wo sie ganz entgegen dem Deutschland-Trend, wir wollen nicht vergessen, 72% der Befragten laut NTV-Umfrage sind für die Corona-Maßnahmen der Bundeskanzlerin. Und trotzdem sagt die Bild, nein, wir können nicht loslassen. Wir wollen hier ganz klar den Spin der Merkel-Diktatur durchziehen. Sie bleiben dabei. Und wir wollen nicht vergessen, wir haben noch die Schlagzeile von vor einer Woche im Ohr. Deutschlands klügste Corona-Skeptiker. Einer von denen ist Stefan Homburg, der hannoversche Uniprofessor, der mittlerweile permanent davon redet, dass wir Zustände haben wie 1933. Also das ist schon ganz nah an dem Judenstern mit geimpft. Er spricht mittlerweile auch offen von Schlafschafen und hat George Soros auf dem Kieker, was wiederum ganz klar so in Richtung zionistische Weltverschwörung geht. Also auch in diesem Bereich bleibt es interessant zu beobachten, wie lange die Bild dieses Narrativ noch aufrechterhalten will. Und zum Schluss, liebe Hörer, möchte ich noch mit der aktuellen Post von Wagner schließen, die heute heißt:
Liebes Schnitzel, du schmeckst mir nicht mehr. Mit jedem Bissen esse ich neue Informationen. Ich esse das Elend in den Schlachthöfen. Ich esse eure Unterkünfte. Ich esse eure Hungerlöhne. Ich esse, wie ihr in Baracken haust. Ich esse eure Corona-Infektion. Ich esse von Firmen, die ihre Verantwortung an Subunternehmer abgeben. Ich esse von Hungerlöhnen. Ich esse von rumänischen Arbeitern, die zu Hause 290 Euro im Jahr verdienen. All diese Informationen esse ich mit meinem Schnitzel. Der Mensch isst, was er isst. Mein Schnitzel schmeckt mir nicht mehr. Nach all diesen Informationen, herzlichst, ihr Franz Josef Wagner.
Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, es klingt ein bisschen dümmlich, wie er es formuliert, aber am Ende ist es vielleicht sogar das Schlauste und Reflektierteste, was man an diesem Tag in der Bild-Zeitung lesen wird.
Das stimmt.
Und das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Niki, was machen wir jetzt noch?
Schnitzel essen.
Schnitzel essen. Komm, wir machen das wie jeden Tag, wir bestellen uns einfach Sushi, weil wir es uns wert sind. Und wir wünschen ein schönes Wochenende und wir freuen uns auf diesen Bundesligaspieltag.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.